Sehr schön. Ich finde es richtig cool, dass wir eine Church sind, die auch ihre Pastoren und Leiter wertschätzt und feiert. Das ist irgendwie richtig schön. Danke dafür. Das macht das Leben, auch Leiter und Pastor zu sein, leichter. Ich habe eine ganz krasse Kindheitserinnerung an Weihnachten. Ich habe zwei ältere Brüder und mein mittlerer Bruder, der ist 5 Jahre älter. Und irgendwie war es unser Ziel, immer in der Vorweihnachtszeit einen Moment zu ergattern, wo wir alleine zu Hause sind. Und wir haben uns immer, und es war meistens in einem Moment, wo wir uns rausgeschrichen haben, in die Rohratte zu gehen. Von nein, heute schaffen wir es nicht. Oder irgendwie so. Und kaum waren die Eltern bei der Tür raus, sind wir in den Keller. In den Schrank. Wir haben alle Schränke aufgemacht. Wir sind in das Elternschlafzimmer, alle Kasteln, alles auf. Weil wir wussten, irgendwo sind die Geschenke. Die Frage ist nur, wo? Und finden wir sie? Und diese Geschichte kommt mir Jahr für Jahr in Erinnerung, diese Kindheitserinnerung, dieses nach diesen Geschenken zu suchen. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gemacht, so ganz heimlich, Eltern aus dem Haus in der Vorweihnachtszeit und irgendwie die Chance zu ergreifen, weil man weiß, Eltern können ja gar nicht anders. Das sind irgendwo die Geschenke. Und vielleicht ist es nicht alles, was man sich gewünscht hat oder was man auf den Wunschzettel geschrieben hat. Und vielleicht schaut es anders aus, aber irgendwo gibt es etwas. Und das ist mein Gebet für heute, für diesen Gottesdienst, für diese paar Minuten in der Predigt, dass du nach den Geschenken suchen gehst. Dass du vielleicht entdeckst, dass Gott nicht nur ein ferner Gott ist, sondern Gott ein Vater ist, der etwas für dich hat. Und vielleicht ist es anders, als auf deinem Wunschzettel steht. Vielleicht ist es kleiner, vielleicht ist es größer. Aber ich hoffe, dass du heute mit Neugierde hier bist und auch mit ein bisschen Glaube, dass er etwas für dich hat. Und dass du suchen gehst. Und ich bin davon überzeugt, dass du was findest. Was tust du aus Liebe? Vielleicht die Eltern hier, die haben nicht nur so einen billigen Schokolade-Adventskalender gekauft oder einen teuren, sondern ihr habt sich richtig viel Mühe gegeben. Jeden Tag Adventskalender befüllt mit Aktivitäten von Eislaufen und Christbaum kaufen und richtig tolle Sachen. Warum macht sie das? Aus Liebe. Oder vielleicht hast du jetzt schon alle Geschenke. Samstag, 20. Dezember, du hast schon alle Geschenke gekauft, alles gedacht. Warum tun wir diese Dinge? Wir tun sie aus Liebe. Wir denken darüber nach, was es zu essen gibt. Wir überlegen Dekoration, wir machen uns Gedanken, wir schreiben Karten, wir zeigen unsere Liebe mit Worten. Du gibst Geld aus, du verschenkst deine Zeit. Vielleicht räumst du sogar dein Zimmer auf für Weihnachten. Wow. Um den Eltern mal was Gutes zu tun aus Liebe. Oder du ziehst den Weihnachtspullover an. Heute haben wir so viele Weihnachtspullover angezogen. Vielleicht kratzt er sogar ein bisschen, aber irgendwie aus Liebe, vielleicht weil ihn dir jemand geschenkt hat, ziehst du den Pullover an. Vielleicht gehst du auch das eine oder andere Mal über deine Grenzen zu Weihnachten. Warum tun wir das? Aus Liebe. Wir haben in unserer Kernfamilie dieses Jahr schon geschmunzelt, weil unsere Mutti, die ist 70 geworden, und die hat dieses Jahr behauptet, tatsächlich, dieses Jahr backe ich weniger Kekse. Aha. Jeden zweiten Tag haben wir ein neues Keksbild bekommen. Also es gibt definitiv nicht weniger Kekse. Warum tut sie das? Aus Liebe. Ja, sie isst die Kekse auch gerne selber, aber sie backt sie auch für uns, weil sie weiß, wenn wir nach Hause kommen, wir mögen die gerne Kekse essen. Und dann hat sie sogar schon welche vorgebacken, damit sie sie zu den Enkelkindern mitnehmen kann und so weiter. Warum tun wir Dinge aus Liebe, tun wir sie. Und zu Weihnachten, das bezeichnet wird als das Fest der Liebe, das feiern wir, weil Gott etwas aus Liebe getan hat. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Was tut Gott aus Liebe? Er gibt sich selbst. Gott macht sich auf. Er macht sich am Weg. Und er hält das, was er versprochen hat. Das, was die Uschi uns heute gelesen hat, das war ein Teil von einer Prophetie aus dem Alten Testament. Viele, viele hunderte Jahre vorher. Er hält seine Zusagen, dass eines Tages wird ein Kind geboren und ein Sohn wird geschenkt. Matthäus 1, 18 bis 25. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Die Weihnachtsgeschichte hat ja so sehr viel Skurriles in sich. Da wird einfach ein Teenage-Mädchen wird schwanger durch den Heiligen Geist. Die ist schon verlobt. Vielleicht war es auch eine arrangierte Ehe. Wir denken daran, vor 2000 Jahren, alter, anderer Kulturkreis. Man weiß nicht genau, ob die sich jetzt wirklich geliebt haben oder ob das eher arrangiert war in diesem kleinen Dorf Nazareth. Und dann kommt die Maria zum Josef und sagt, du, ich bin schwanger. Von wem? Das wäre die erste Frage, oder? Vom Levi, vom Nehemia, vom Elia. Lauter ganze biblischen Namen. Von wem? Wer ist der Vater? Und sie sagt, vom Heiligen Geist. Verrückt. Und gleichzeitig verschwindet sie relativ schnell zu ihrer Verwandten. Das ist auch ein bisschen mysteriös für den Josef. Also rein aus Josefs Perspektive betrachtet. Und er fasst einen Plan. Wer kann es ihm verübeln? Irgendwie aus der Situation rauszukommen, nicht zu viel Aufsehen zu erregen, die Maria nicht zu beschämen. Auch ganz spannend, es war eine ganz, ganz starke Kultur von Ehre und von Verletzung von Ehre. Also das war ganz ein großes Thema. Man darf gewisse Dinge ja nicht tun, weil sonst verletzt man die Ehre. Und Josef geht schlafen mit diesem Plan. Und dann macht sich Gott auf zu ihm, im Schlaf, in Form von einem Engel und redet zu ihm. Und das, was er hört, verändert seine Pläne. Er denkt um, er entscheidet auf einmal anders. Und ich habe mir gedacht, hey, wenn das, was da der Josef gehört hat, ihn umgestimmt hat, ihn gebracht hat, eine Entscheidung anders zu treffen, dann sollten wir da hineinzoomen, weil vielleicht müssen auch wir das hören heute zu Weihnachten. So, was hat Josef da gehört vom Engel, von Gott durch den Engel? Was können wir daraus hören? Und das, was wir raushören können, sind zwei Punkte. Und der erste Punkt ist, wer ist dieses Kind? Und der zweite Punkt ist, wie wird dieses Kind sein? So, wer ist dieses Kind? Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Jesus, das hebräische Wort ist Jeshua, und Jeshua ist eine Abkürzung von Jehoshua. Das bedeutet, Yahweh ist der, der rettet. So, wenn Josef hört den Namen Jesus, dann hört er, das ist Yahweh, der rettet. Das ist der Gott, das ist mein Gott. Das ist der Gott meiner Vorfahren, das ist der Gott der Tora, das ist der, der rettet. Und es ist spannend, weil wir müssen uns die Frage stellen, Rettung von was? Und dann sagt der Engel ja auch noch, was von Sünden befreien, und andere Übersetzungen sagen, Sünden vergeben. Und irgendwie denken wir oft bei Weihnachten und Sünde, das passt irgendwie nicht zusammen. Können wir wieder lieber über Stille Nacht, Heilige Nacht singen? Margit, bitte, das Thema Sünde ist doch eher was für Ostern. Warum reden wir zu Weihnachten darüber? Wir können uns manchmal nicht so aussuchen, was die Bibel uns da bietet. Und da steht, Jesus, Yahweh, der rettet, der von den Sünden befreit, der die Sünden vergibt. Und ich habe mich diese Woche von einem modernen Poeten inspirieren lassen, der heißt Joshua Luke Smith. Und der hat folgendermaßen, ich habe es versucht, in ein paar deutschen Wörtern zu übersetzen. Wir brauchen Errettung von Selbstverachtung, alles selbst regeln zu müssen, Kontrolle, Angst, Scham, Tod, bedeutungslosem Leben und auch Sünde. Und ich möchte kurz auf das Wort Sünde eingehen. Ich weiß, es ist unbequem zu Weihnachten. Aber Sünde und Kirche ist leider sehr oft bekannt dafür, dass Sünde einfach, das ist einfach Verhaltensregeln. Und wenn die alle richtig sind, dann sündigt man nicht. Dann ist man moralisch richtig. Und dafür ist Kirche oft bekannt, oder? Aber ich glaube, dass Sünde nicht nur in erster Linie eine Verhaltensweise ist, sondern Sünde ist ein Zustand. Sünde ist ein Zustand ohne Gott. Sünde ist, ich brauche Gott nicht. Ich kann mein Leben ohne ihn regeln. Ich tue mich ein bisschen gut selbst optimieren, weil ich folge so ganz vielen tollen Leuten auf Instagram und ganz vielen Routines. Und irgendwann habe ich so viele Routines, dass ich so selbst optimiert bin und ich rette mich selber. Sünde bedeutet, ich bin meiner mir selbst der Nordpol. Ich orientiere mich nur an mich selbst. Ich brauche niemanden. Das bedeutet Sünde. Das Sünde könnte man auch übersetzen mit, das verfehlt das Ziel. Zielverfehlung deswegen, weil du im Ebenbild Gottes geschaffen bist mit ihm in Beziehung zu leben. Und wenn du nicht mit ihm in Beziehung lebst, verfehlst du das Ziel. Und deswegen ist Sünde in erster Linie nicht Verhalten und was tut man richtig und was tut man falsch, sondern es ist eigentlich ein Zustand. Und Jesus kommt, um dir einen neuen Zustand zu geben. Er wird geboren, dass auch du geboren werden kannst. Dass du ein neues Leben bekommst, eine neue Lebensqualität bekommst. Und das kostet alles. Es kostet nämlich unseren Stolz. Es kostet anzuerkennen, ich alleine schaffe es nicht. Ich brauche Hilfe. Ich habe nicht alle Antworten. Ich weiß nicht, wie alles funktioniert. Es heißt, sich einzugestehen, ich kann mich selber gar nicht so optimieren, sondern ich brauche jemanden, der mir Orientierung gibt. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Deswegen kostet es alles. Gott hat einen Rettungsplan vor. Und er denkt sich, und das ist der große Unterschied zwischen Christentum und allen anderen Religionen, dass man es alleine nicht schaffen kann. Dass man es nicht schaffen kann, probier es nochmal. Neues Jahr, neues Glück. Ich muss es nur noch härter probieren und noch fester und noch mehr Punch und noch mehr Treiber und irgendwann dann schaffe ich es, moralisch super und überhaupt und außerdem zu sein. Und der christliche Glaube ist anders. Weil es geht nicht darum, dass du dich am Weg zu Gott machst. Ja, schon auch. Aber es geht eigentlich darum, dass Gott sich am Weg zu dir macht. Das ist der große Unterschied. Es geht nicht darum, wie kommst du zu Gott? Gott ist schon längst am Weg zu dir. Und weil der Engel sagt noch mehr. Er sagt nicht nur, wer ist dieses Kind und wozu kommt dieses Kind, das sagt er auch. Er sagt auch, wie wird dieses Kind sein? Und er beschreibt das mit dem Wort Emmanuel. Das ist so, wie wenn du sagen würdest, mutige Margit oder brave Birgit. Wenn du irgendeine, das passt zwar überhaupt nicht, aber sei mal dahingestellt. Emmanuel, Gott mit uns. Eigentlich müsste es umgekehrt heißen, weil Imanu ist mit uns und El ist Gott. Es ist der mit uns Gott. Gefällt mir auch sehr gut, by the way. Habe ich die Woche in meiner, oder letzte Woche in meiner Adventsandacht gelernt. Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Er wird einer von uns. Wie ist dieser Jesus? Er ist nicht nur Gott, der rettet, er wird uns gleich. Der Schöpfer wird zum Geschöpf. Der große Gott, der die Sterne platziert, wird zur Zelle im Leib. Von einem Teenage-Mädchen, nicht verheiratet, in vermutlich sehr ärmlichen Verhältnissen, in ungeordneten, einfachen Verhältnissen. Und dieser unendliche Gott, der irgendwie nicht zu fassen ist, wird auf einmal fassbar, greifbar. Er hat Knochen und Haut. Er kommt nackt. Er ist zerbrechlich. Er ist verletzlich. Er wird gestillt, er macht ein Bäuerchen. Gott wird greifbar. Und er wählt dafür eine Zeit von Unterdrückung und Chaos. Und dann gibt es noch eine Volkszählung, das ist so das Sahnehäubchen oben drüber. Dass die da alle noch ein bisschen mehr Stress haben. Und ich habe mir gedacht, ja, unsere Zeit ist genauso. Wir haben zwar keine Unterdrückung, aber chaotisch ist es schon ordentlich. Auch keine Volkszählung, aber trotzdem immer wieder stressige Sahnehäubchen oben drüber. Und Gott wählt einen Ort, er wählt nicht Jerusalem, er wählt nicht Rom. Gott kommt in Bethlehem. Wer weiß schon, wo Bethlehem ist zur Welt? Unscheinbar, einfach, unbedeutend, klein. Selbst die drei Weisen, die Astrologen, die Sterndeuter, die merken, irgendwie im Kosmos irgendwas ist da anders. Irgendwas tut sich. Die sich auf den Weg machen. Wo gehen sie denn zuerst hin? Nach Jerusalem. Weil sie denken, ja, wo sollten sonst schon, es muss ja dort was sein. Und der Retter dieser Welt, Mensch, Gott wird Mensch. Gott sucht sich den Ort aus, um geboren zu werden und auf die Welt zu kommen, in einem Stall oder vielleicht Hinterhof oder Nebenraum. Auch das weiß man nicht so genau. Aber es war auf keinen Fall ein Hotel, kein 5-Sterne-Hotel, auch kein 3-Sterne-Hotel, auch kein 2-Sterne-Hotel. Es war auch nicht mal ein Wohnzimmer, es war auch nicht ein Schlafzimmer, es war irgendwas daneben. Im Daneben kommt Gott zur Welt. Wie verrückt ist das? Wie verrückt ist das? Und dann verkündigt er sich nicht an die Reichen, an die Schönen, an die, die nicht stinken, die nicht mit Tieren zu tun haben. Er verkündigt sich auch nicht an religiöse Führer. Er verkündigt sich an den Hirten. Und ich habe die ganze Woche in Vorbereitung nachgedacht und ich habe mir gedacht, diese ganze Weihnachtsgeschichte ist eine völlige Untertreibung. Der Retter der Welt, Gott, kommt auf die Welt und es ist völlige Untertreibung. An einem kleinen und unbedeutenden Ort, an ein Mädchen, das jedes Mädchen, jede Frau könnte das sein. Du könntest auch Josef sein. Einfach ein Normalo. Normalos. Das ist ja fast eine Untertreibung, was hier Gott macht. Und die einzigen, die die Übertreibung bekommen, sind die Hirten. Die, die hören müssen, der Retter der Welt ist geboren. Die bekommen die Engelschöre und das Halleluja und Gloria in Excelsis Deo und Frieden mit euch. Die kriegen die Übertreibung. Aber Gott selbst kriegt die völlige Untertreibung. Jesus bekommt keinen roten Teppich und auch keine goldene Wiege. Er bekommt einen Futtertrog. Ich finde, Weihnachten ist ganz oft wie eine Lupe. Und es ist wie so eine Vergrößerung von den Dingen, die in unserem Leben sind oder nicht sind. Weihnachten vergrößert das Familienchaos. Weihnachten vergrößert die Einsamkeit. Weihnachten vergrößert Chaos allgemein. Weihnachten vergrößert finanzielle Probleme. Weihnachten vergrößert die Ehekrise. Weihnachten vergrößert die Trauer, die Zerbrochenheit. Und wisst ihr, die Versuchung ist die, dass wir nach dem dritten Punsch so sehr in der Nostalgie hängen, dass wir Jesus in der Realität unseres Lebens verpassen. Jesus, Gott mit uns, Jesus möchte in deine Futterkrippe kommen. Ich hoffe, die Route führt zur Futterkrippe. Ich bin immer für so spontane Dinge zu haben. Gebt's mir mehr! Nein, Spaß. Gott möchte in dein Chaos, in dein Unschönes, in deinen Stall oder Nebenraum oder Hinterhof, was auch immer deine Futterkrippe ist, dort möchte Gott hinein. Weihnachten ist kein Fest, oberflächlich zum Drüberstreuen, auf der Welle vom fünften Punsch, sondern Weihnachten ist ein Fest, wo Gott real wird und werden möchte in deinem Futtertrog. Gott möchte sich oder möchte uns in unsere Realität treffen, wo unsere Bedürfnisse sind, wo unser Mangel ist, wo unsere Scham ist, wo unser Leiden ist, wo unsere Traurigkeit ist. Darf ich uns einladen, Weihnachten und vor allem Jesus nicht zu verpassen, weil wir in einer Nostalgie hängen, wie es sein sollte, wie es mal war, aber wie es auch nicht ist. Aber vielleicht möchte Jesus genau sich offenbaren und zeigen in deiner Realität 2025. Jesus, Gott mit uns in unserer Depression, in unserer chronischen Krankheit, in unserem Trauma, in unserer Trauer, in unserem Mangel, in unserer Einsamkeit. Jesus, Gott mit uns in der Erwartung von unserem ersten Kind oder dem zweiten Kind. Jesus, Gott mit uns in all unserer Freude. Jesus, Gott mit uns in unserer Realität. Und darf ich sagen, das ist genau der Grund, warum wir dann den dritten Punsch trinken. Und warum wir uns gutes Essen überlegen. Und warum wir die Lichterkette aufhängen. Und warum wir uns beschenken. Nicht, um vor was zu fliehen. Und nicht, um irgendwie ein gutes und nettes Gefühl zu haben. Sondern weil wir wissen, dass Gott mitten in unsere Realität kommt. In unseren Mangel, in unserem Überfluss, in allem. In allem. Und könnte es sein, dass wenn Gott real wird in unserem Futtertrog, nicht in der Goldwiege, oder wir tun so, als wäre es die Goldwiege, aber wir wissen alle, es ist nicht die Goldwiege, wenn dort Gott real wird in unserem Leben, was auch immer dein Futtertrog ist, könnte es sein, dass das zum Zeichen für andere Menschen wird, dass Gott real ist? Was ist das Zeichen für die Hirten? Warum ist dieser Futtertrog überhaupt so wichtig? N.T. Wright hat einen Kommentar geschrieben zu dieser Bibelstelle in Lukas 2, wo die Engel den Hirten verkünden, dass sie das Kind finden werden, in Windeln gewickelt in dieser Krippe. Und die Engel verkündigen das mehrfach, ich glaube dreimal mindestens. Und man könnte meinen, dieser Futtertrog ist wichtig, weil es geht um den Futtertrog. Aber der Futtertrog ist nur das Zeichen, dass dort das richtige Kind ist. Dass sie nicht zu einem anderen Kind gehen. Und deswegen frage ich mich, dass wenn Gott real wird, in unserem Leben, auch in unserem Zerbruch, in den unschönen Seiten, könnte das das Zeichen für andere Menschen sein, dass dieser Gott real ist und dass er nicht nur halt für die ist, die alles in Ordnung haben, oder die so tun, als hätten sie alles in Ordnung. Dass dieser Gott nicht nur für die ist, die gute Masken tragen, sondern dass dieser Gott für jede Person ist. Es fasziniert mich so sehr, dass Gott, der das ganze Universum in seiner Hand hält, mir gleich wird, sich auf eine Stufe mit mir stellt und er genau weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Er genau weiß, wie es ist, ich zu sein. Jesus, Gott mit uns, ein Gott, der Wunden kennt. Jetzt muss man sich mal, ein Gott, der Schmerz kennt. Er kennt Verrat, er kennt Geburt, er kennt Tod, er kennt Lebensfreude, er kennt Trauer, er kennt Leidenschaft, er kennt Flüchtlingsein. Vielleicht kennt er auch aufgeschnürtes Knie und Durchfall oder ich weiß nicht, ob er Prüfungsangst hatte oder ob er Prüfungsstress kennt. Weiß ich nicht, ob man in der Ausbildung als Zimmermann das hatte, kann ich jetzt nur raten. Aber er weiß auch, wie es ist, Teenager zu sein. Gott hat sich aufgemacht. Und die Frage heute ist, machen wir uns auf für ihn? Gott hat initiiert. Er hat den Himmel verlassen. Er wird uns gleich. Er wird ein Mensch. Und das Spannende war, es war unmöglich, darauf nicht zu reagieren. Die Maria hat darauf reagiert. Der Josef hat darauf reagiert. Die Hirten haben darauf reagiert. Die drei Weisen haben darauf reagiert. Sogar Herodes hat darauf reagiert, indem er ein Killerkommando von sich gegeben hat und losgeschickt hat. Und es geht weiter, als Jesus als Erwachsener, als Rabbi, als Lehrer umherzog, als er predigte, als er vom Reich Gottes sprach, als er den Menschen lehrte, als er heilte, als er Freiheit schenkte, als er ihnen Wert gab, als er ihnen auf Augenhöhe begegnete, als er Teenager, als seine Nachfolger ruft, als er Partys am Laufen hielt, als er mit Prostituierten und Sündern gegessen hat, als er sich unterbrechen ließ, als er sich von den Kindern hat unterbrechen lassen, als er Ausgestoßene angreift, als er verhaftet wird, als er am Kreuz stirbt, als er das Grab verlässt, als er Frühstück für seine Freunde macht. Es war unmöglich, auf Jesus nicht zu reagieren. Unmöglich. Keiner war da neutral. Entweder hat es Leute abgestoßen, entweder haben sie noch mehr Fragen gestellt, entweder wollten sie ihn umbringen, entweder war es Faszination oder es war Staunen oder es war, okay, dann will ich dir nachgehen. Es hat immer eine Reaktion ausgelöst. Auf Jesus kann man nicht neutral bleiben. Es geht nicht. Manche hatten auch Zweifel. Für manche war es Ablehnung. Für manche war es einfach ein, okay, ich schaue es mir an. Aber es war eine Reaktion auf diesen Jesus. Und das Team kann dazukommen. Und deswegen möchte ich diese Frage nochmal stellen. Wenn sich Jesus aufmacht zu dir, Gott wird Mensch, er wird eine Zelle, der Schöpfer wird zum Geschöpf. Wie möchtest du heute darauf reagieren? Darf ich uns bitten, die Augen zu schließen, uns nicht ablenken zu lassen, dass da jetzt 5 Leute die Bühne betreten haben, den Fokus zu halten auf das, was du heute gehört hast. Ich würde uns vielleicht sogar einladen, aufzustehen. Jetzt sind wir schon eine Weile gesessen wieder. Es tut gut. Was hat Josef gehört? Josef hat gehört, Yahweh, Gott, kommt zur Rettung. Und er hat gehört, wie dieser Gott ist. Er ist Gott mit uns. Gott hat sich aufgemacht. Und die Frage, die ich uns heute stellen möchte, möchtest du dich heute für ihn aufmachen? Und vielleicht für manche von uns, die schon länger hier regelmäßig in Gottesdienst gehen oder in der Bibel lesen, beten, in die Jugend kommen, die wir schon länger mit Jesus gehen. Wo möchtest du für ihn noch mehr Platz machen? In welchen Nebenraum? In welche Futterkrippe darf er kommen und real werden, dir in deiner Realität begegnen? Ich glaube auch, das ist für manche von euch, wo ihr vielleicht kaum oder noch nie gebetet habt oder in der Bibel lest oder in so einer Art von Gottesdienst wart. dass es auch für euch die Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren. Wisst ihr, Millionen von Menschen hören diese Botschaft dieses Wochenende und in den nächsten Tagen. Und viele, viele Menschen werden darauf reagieren, weil es uns nicht unberührt lassen kann. Und Jesus spricht eine Einladung an dich heute aus. Er zwingt dich zu nichts. Er lädt dich ein. Gott, mit dir machst du dich auf für ihn. Wenn du möchtest, dann kann heute dieser Gott mit dir auch Gott deiner Errettung werden. Dann gibt es heute Vergebung für dich und ein neues Leben für dich. Und es wird jetzt gar nichts Komisches passieren. Ich werde ein Gebet sprechen und ich werde dich einladen, das in deinem Herzen mitzubeten. Und ich werde darin Wörter verwenden wie Danke. Ich nehme die Vergebung an. Da kommen Wörter vor wie Ja. Da kommt auch vielleicht vor, tut mir leid. Und es kommt auch vor, komm in mein Leben. So, ich werde jetzt dieses Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, wenn du diese Einladung heute annehmen möchtest, nach von Errettung, dieses neue Leben, nicht mehr alles selber wissen zu müssen, lösen zu können, selbst optimiert zu sein, alles selbst zu kontrollieren. Wenn du sagst, hey, diesen Jesus, den möchte ich mir näher anschauen, dann gibt es diese Einladung für dich, dieses Gebet jetzt nachzusprechen. Danke Gott, dass du ein Gott mit mir bist, dass du in mein Leben kommen möchtest. Ich danke dir für alles, was du getan hast, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du auch am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich entscheide mich heute, ein Leben mit dir zu leben. Ich sage Ja zu dir. Ich öffne mich für dich. Und ich möchte es auch zulassen, in meinem Herzen, es tut mir leid zu sagen, für da, wo ich so oft dich nicht beachtet habe und mich nicht für dich geöffnet habe. Und jetzt freue ich mich, dich in mein Leben willkommen zu heißen. Ich mache mich auf für dich, Jesus. Ich möchte uns bitten, unsere Augen noch geschlossen zu halten. Und wenn du heute dieses Gebet in dir nachgesprochen hast und du darauf reagiert hast mit einem Ja, ich mache mich auf. Und wenn es nur ein kleiner Spalt ist und ich habe dieses Gebet jetzt innerlich nachgesprochen, darf ich dich bitten, dass du mir das mit einem Handzeichen zeigst, damit ich dich danach nicht verpasse und vielleicht noch eine zweite Person dich auch nicht verpasst. Vielen Dank, ich habe dich gesehen. Danke, danke. Gibt es noch jemanden? Ja. Danke. Mm-hmm. Wisst ihr, was spannend ist? Die letzten Worte, die Matthäus aufgezeichnet hat in seinem Evangelium. Die letzten Worte von Jesus. Die letzten Worte von seinem Evangelium. Und damit möchte ich uns segnen, uns alle, die wir hier sind. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Gott mit uns ist nicht nur einmal vor 2000 Jahren. Gott mit uns ist heute und hier bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt. Er ist mittendrin in unserem Leben. Mitten in unserer Realität möchte er kommen. Bis ans Ende der Welt. Seid gewiss. Amen.